Ja, ich möchte weitermachen in der Reihe zum Markus-Evangelium. Ich gehe einfach Stück für Stück, wenn ich dran bin mit der Predigt, einen Abschnitt weiter im Markus-Evangelium. Und wir befinden uns eigentlich schon lange in der sogenannten Passionswoche, weil das Markus-Evangelium ist ja eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung, hat mal jemand gesagt. Also es geht immer wieder ganz zentral um Jesus. Wir sind mit ihm unterwegs. Und ich merke, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann merke ich, oder ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, es geht zentral um das Kreuz. Und die Herausforderung bei diesem Thema, warum stirbt Jesus für mich, ist, dass alle abschalten. Die Christen schalten ab, weil sie denken, ja, das habe ich schon zigmal gehört, das muss ich nicht nochmal hören. Das weiß ich schon, das kenne ich schon. Und die Nichtchristen, die schalten ab, weil sie die normale, fromme Geschichte erwarten. Jesus stirbt für dich, damit du Vergebung bekommen kannst. Theologische Stichwörter sind da vielleicht Stellvertretung oder Sühne. Wobei, so einfach ist es ja nicht. Das Kreuz war damals und ist auch heute eigentlich auch ein Anstoß. Bevor ich jetzt aber weiter aufs Kreuz eingehe, möchte ich gerne den Text mit euch lesen. Denn wir befinden uns eigentlich noch nicht am Kreuz, sondern auf dem Weg zum Kreuz. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der 12, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Situation war, Jesus hatte seine einsame Gebetszeit hinter sich. Im Garten Gethsemane, wo er eigentlich auch auf die Gebetsunterstützung seiner Jünger gehofft hatte. Dreimal hat er intensiv mit dem Vater gerungen, hat vor seinem Vater das Herz ausgeschüttet. Beim letzten Mal weckt er seine Jünger und sagt, die Stunde ist da. Der mich verrät, ist da. Und dann heißt es hier, noch während Jesus redete, kam Judas, einer der 12, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der Verräter hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart. Der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und abführen. Sorgt dafür, dass er nicht entkommen kann. In Gethsemane angelangt, ging Judas sofort auf Jesus zu. Rabbi, sagte er, und gab ihm einen Kuss. Da packten die Männer Jesus und nahmen ihn fest. Doch einer von denen, die bei Jesus standen, zog sein Schwert, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Jesus aber sagte zu den Männern, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss ich erfüllen. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Also vielleicht hat er Unterhose angehabt, aber wer weiß. Nein. Naja. Aber auf jeden Fall war er ziemlich nackig. Warum stirbt Jesus für mich? Wir sind noch nicht am Kreuz angekommen. Und das Eins da vorne zeigt, dass ich über die Frage gerne ein paar Mal mit euch nachdenken möchte. Ich möchte gerne mit euch den Weg zum Kreuz gehen. Aber ich glaube, schon auf dem Weg zum Kreuz wird manches von dem deutlich, warum Jesus für uns stirbt. Und ich habe es gerade eben gesagt, das Kreuz ist ja nicht, keine leichte Kost. Weder für uns noch für die Menschen damals. Das Kreuz ist nicht selbstverständlich. Auch wenn wir das vielleicht meinen als Christen, das Kreuz ist nicht selbstverständlich. Paulus schreibt mal, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Das Kreuz ist nicht selbstverständlich. Das Kreuz ist auch nicht das erste Symbol für das Christentum gewesen. Und deswegen, wenn wir meinen, wir kennen das Kreuz, wir wissen, was es mit dem Kreuz zu tun hat, dann muss ich uns einfach sagen, wir haben keine Ahnung vom Kreuz. In unserer Gesellschaft ist das Kreuz Dekorationselement, Schmuckelement, wird zu Kunstwerken verarbeitet. In der damaligen Gesellschaft war dieses Kreuz ein barbarisches Hinrichtungsinstrument. Wir schauen auf das Kreuz aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts. Aber Jesus und seine Jünger schauen auf das Kreuz mit einer ganz anderen Perspektive. Auf Wikipedia kann man beim Thema Kreuzigung nachlesen, römische Bürger durften von Rechts wegen nicht gekreuzigt werden. Je nach sozialer Stellung drohte dem Verurteilten in der Frühzeit der Felssturz, später und seltener die Enthauptung, der Freitod oder die Verbannung. Für die römische Klassenjustiz galt die Kreuzigung als schmachvoller Sklaventod, von den römischen Bürgern nichts wissen wollten. So schrieb Cicero, Zitat, ich erspare euch das Lateinische, was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch schon von ihrer Wahrnehmung, ihren Augen und Ohren. Das Kreuz ist ein brutaler Ort der Hinrichtung und Römer werden nicht ans Kreuz genagelt. Aber es war die Strafe für Sklaven. Zum Beispiel hat im 4. Jahrhundert nach dem Tod von Herodes den Großen Varus ungefähr 2000 Juden kreuzigen lassen. Aufständische, die ein jüdisches Königtum aufrichten wollten. Und später, 70 nach Christus, hat der römische Feldherr Titus, als er Jerusalem belagert hat und die vor Hunger flüchtenden Juden aus der Stadt gefangen genommen wurden, da heißt es bei Josephus, dass sie vor der Stadtmauer Jerusalems, die Gefangenen, gegeißelt wurden, gefoltert und dann gekreuzigt, um die Widerstandskraft der Belagerten zu schwächen. Und laut Josephus gab es dann sogar, wurde das Holz wegen der aufgestellten Kreuze knapp, beziehungsweise es gab an den Kreuzen kein Platz mehr für die Leiber. Rund 500 Personen wurden dort tagtäglich gekreuzigt. Das Kreuz ist nicht selbstverständlich und wir sehen das auch in unserem Text. Da kommen sie mit Schwertern und mit Knüppeln. Da wird er verhaftet wie ein Verbrecher. Und wenn wir diese drei letzten Verse von unserem Text nehmen, dann merken wir, das war kein einfacher Moment. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Zweimal wird betont, dass nicht nur Judas Jesus verrät und nicht nur Petrus, sondern alle. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ja, warum denn? Dann kommt diese kurze Episode von diesem jungen Mann, der irgendwo in der Nähe war und als man ihn festnehmen wollte, reißt er sich los und rennt nackt oder halbnackt davon. Warum berichtet Markus sowas? Es gibt viele Spekulationen. Manche sagen, das ist der Markus selbst gewesen. In Apostelgeschichte 12 kann man nachlesen, dass sich die erste Gemeinde zum Teil im Haus der Mutter von Johannes Markus getroffen hat. Vielleicht war das auch der Ort, wo Jesus Abendmahl gefeiert hat. Aber wir kommen da ins Spekulative. Wenn Markus das selbst war, dann wollte er da nicht identifiziert werden. Oder hat allerhöchstens einen sehr indirekten Hinweis gebracht. Aber was sagt denn dieser Text? Mein Professor im Neuen Testament hat mir damals in der Vorlesung gesagt, das zeigt uns, dass es hier um das nackte Leben geht. Darum geht es in dieser Situation. Es geht am Kreuz um das nackte Leben. Es geht bei dieser Verhaftung nicht um ein simples Verhör, sondern es geht um den Tod. Und da steht Jesus alleine da. Und wenn wir uns fragen, warum das Kreuz, dann müssen wir uns erstmal vor Augen halten, warum stirbt Jesus für mich? Wir verstehen das Kreuz nicht, wenn wir nicht die Sichtweise der Menschen damals einnehmen. Das Kreuz ist nicht selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich für einen Juden, dass der Messias am Kreuz stirbt. Das ist Gotteslästerung, sagt Paulus, für Juden. Und für die Römer, für die Griechen, für die Gebildeten ist es ja blanker Unsinn, dass man einen Gekreuzigten als den Retter verkündigt. Versteht ihr? Einer, der am Kreuz elendig verreckt wird, der soll uns erlösen. Und dass wir heute das Kreuz als Symbol des christlichen Glaubens haben, das hat damit zu tun, dass dieses Kreuz im Leben Jesu seine Wurzeln hat. Das ist nicht eine nachträgliche Erklärung des Kreuzes, das sich die Gemeinde irgendwann überlegt hat, um die Geschichte von Jesus noch ein Happy End zu geben. Sondern Jesus selbst hat über das Kreuz gesprochen. Es ist selbst in seinem Leben verwurzelt, das werden wir noch merken. Und erst im Laufe der Jahrhunderte ist dieses Kreuz das Symbol des Christentums geworden. Am Anfang war es vielleicht die Taube oder der Fisch. Man hätte auch ganz andere Symbole wählen können, oder? Man hätte den Thron nehmen können als Symbol für das Christentum. Aber das Kreuz ist eben zentral. Dass Jesus für uns stirbt, ist nicht zufällig, sondern voller Bedeutung. Und auf dem Weg zum Kreuz verstehen wir noch nicht alles von dieser Bedeutung. Die Jünger haben es auch nicht verstanden. Auf dem Weg zum Kreuz. Aber wir ahnen etwas von der Tiefe des Reichtums, was das Kreuz bedeutet. Und ich würde sagen, wenn du die Tiefe des... Mir geht es eigentlich darum, dass wir versuchen, ein bisschen tiefer zu graben, ein bisschen mehr unter die Oberfläche zu geben. Wenn wir sagen, wir haben verstanden, warum Jesus für uns gestorben ist, was meinen wir damit? Haben wir die Botschaft verstanden, dass Jesus für uns gestorben ist? Oder haben wir verstanden, warum? Oder haben wir erfahren, haben wir etwas gemerkt von seiner Liebe? Haben wir es verstanden? Für viele Menschen heute ist das Kreuz ein Rätsel und ich verstehe das. Manche sagen, ich habe nicht Jesus gebeten, für mich zu sterben. Habe ich das wirklich nötig? Und vielleicht die noch viel krassere Frage, auf die wir dann in späteren Predigten kommen. Hat Gott das nötig? Gott ist doch Liebe. Und wir reden gerne über diesen lieben Gott. Aber versteht ihr, in der Bibel gibt es keine Liebe Gottes ohne das Kreuz. Wir reden gerne über Gottes Liebe, aber dann dürfen wir auch das Kreuz nicht verschweigen. In 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10, um nur eine Stelle zu nehmen, da heißt es, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebt und dass er seinen Sohn für uns sendet. Nur ein Bibelvers von vielen. Wo deutlich wird, Gottes Liebe ist ohne das Kreuz nicht zu verstehen. Aber nach all dem, was ich vorher über das Kreuz gesagt habe, ist das Kreuz vielleicht ja doch noch mehr ein Rätsel geworden. Vielleicht meinst du, Predigten müssten immer praktisch sein. Aber was heißt das eigentlich, eine praktische Predigt? Damit ringe ich ja manchmal als Pastor. Die Leute möchten gerne Rezepte. Oder sie gehen zum Doktor und sagen, ich war diese Woche beim Doktor und habe eine Salbe bekommen, einmal am Tag auftragen und ein Shampoo bekommen und bla bla bla. Das mache ich dann auch, mehr oder weniger. Aber wir wollen immer Rezepte. Wir wollen fit werden. Aber ist eine Predigt praktisch, die nur Rezepte liefert? Ich kann euch moralisch sagen, was ihr tun sollt. Aber ist das die Botschaft, die Gott euch geben möchte? Ich glaube, eine Predigt muss relevant sein für unser Leben. Sie muss was mit unserem Leben zu tun haben. Ich glaube, eine Predigt muss uns zum Herzen Gottes führen. Und wenn ich eines machen möchte mit diesen Predigten immer wieder, dann möchte ich euren Glauben stärken. Und diesen Glauben stärke ich nicht damit, das ist meine Überzeugung jetzt, dass ich euch To-Dos gebe und Not-To-Dos. Sondern dass ich euch versuche, verstehen zu helfen, wer dieser Gott ist. Wie sein Herz schlägt. Was er euch geben möchte und wozu er euch einlädt. Was er von euch erwartet und wie ihr mit eurem Scheitern umgehen könnt. Ich möchte euer Vertrauen stärken. Ich möchte euch Gewissheit geben. Und jetzt möchte ich dir das am Kreuz erklären. Ja, ja, Gott liebt dich. Dass Gott diesen Weg geht, ist ein Zeichen seiner Liebe. Aber das ist kein zufälliger oder überflüssiger Weg. In bestimmter Hinsicht würde ich auch sagen, ja, Jesus konnte keinen anderen Weg gehen. Komm gleich nochmal drauf, warum. An diesem Kreuz wird deutlich, dass Gott dich liebt. Aber das ist noch nicht die Antwort, die ich heute Morgen geben möchte. Ich möchte noch drei Antworten geben. Warum stirbt Jesus am Kreuz? Und vielleicht ist es zu einfach für dich, aber du wirst merken, das hat auch was mit deinem Leben zu tun. Warum stirbt Jesus für dich? Der Weg zum Kreuz, der ist gepflastert oder gewiesen, wird Jesus gewiesen durch die Ablehnung und Feindschaft der Juden. Wir lesen das immer wieder im Markus-Evangelium und ich habe das versucht auch immer wieder zu betonen. In Markus 3, Vers 6 zum Beispiel, die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Schon ganz früh im Markus-Evangelium leuchtet der Tod von Jesus auf. Deswegen Markus-Evangelium, Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Und das alles nur, weil Jesus in der Synagoge einen geheilt hat. Und das bewirkt, dass die Pharisäer, diejenigen, die am erpichtetsten drauf waren, gute Juden zu sein, mit denen zusammenspannen, die Herodes anhängen. Und Herodes war der, der am engsten mit den Römern zusammengearbeitet hat. Und daher eigentlich einer, den die Pharisäer verachtet haben. Mit dem Ziel, Jesus zu beseitigen. Und in Markus 11, nachdem Jesus im Tempel gefragt hat, was ist das hier für eine Räuberhöhle? Und gegen die hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten, gegen diese religiöse Institution vorgegangen ist und gesagt hat, euer institutionalisiertes Judentum wird euch nicht retten. Heißt es, als die führenden Priester und Schriftgelehrten davon hörten, sucht sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Ja, die Feindschaft der Juden bringt Jesus am Kreuz. Petrus sagt es in der Apostelgeschichte in Jerusalem, bei seiner ersten Predigt sagt er, ihr habt ihn gekreuzigt. Und es ist wichtig, dass das kein Antisemitismus ist. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich auf die Idee komme, einfach weil Theologen das immer wieder sagen, wir dürfen das nicht sagen, weil es wäre Antisemitismus. Nein, die Bibel lehrt uns, ja, die Juden und natürlich auch die Römer haben Jesus ans Kreuz gebracht. Die Feindschaft der Juden. Wir werden das noch genauer anschauen in der nächsten Predigt. Aber einfach, um uns das bewusst zu machen. Wir sehen das auch hier, oder? Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der 12, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Das waren keine zufälligen Schlägertrupps, denen Jesus dagegen überstand. Sondern das war das organisierte Festnahmekommando. Und ich finde es noch so absurd, was Judas mit ihnen abgesprochen hat. Den müsst ihr festnehmen und abführen. Sorgt dafür, dass er nicht entkommen kann. Mit welcher Erwartung sind sie da hingegangen? Was hat Judas erwartet? Wir merken, da richtet sich dieses jüdische Reich gegen Gottes Gesandten. Hier trifft die weltliche Herrschaft auf den geistlichen Fürsten. Und sie lehnen ihn ab. Und die Ablehnung durch die Juden bringt Jesus letztlich ans Kreuz. Antisemitisch wäre es, und man hat diese Aussage im Neuen Testament immer wieder missbraucht, um Juden zu verfolgen. Antisemitisch wäre es, wenn man das gegen die Juden verwenden würde. Und das dürfen wir natürlich nicht. Sondern wir müssen erkennen, dass wir selbst ja genauso sind. Dass wir ja eigentlich auch niemanden haben möchten, der uns sagt, was gut und richtig für uns ist. Dass sich in uns alles sträubt, wenn Jesus gesagt hat, liebt eure Feinde. Oder wenn er sagt, Ehebruch beginnt damit, dass du eine andere Frau lüsternd anschaust. Oder dass er sagt, du sollst nicht lügen in seinem Wort. Das sträubt sich in uns ja alles. Vielleicht, weil wir schon so oft auch gute Vorsätze haben, sagen, jawohl, ich will das, und trotzdem gescheitert sind. Und uns fragen, wie komme ich da heraus? Aber warum stirbt Jesus für mich? Historisch betrachtet sind es die Juden, die in Zusammenarbeit mit den Römern Jesus ans Kreuz bringen. Aber es geht noch tiefer. Es geht noch tiefer. Jesus sagt, da erfüllt sich die Schrift. Da erfüllt sich die Schrift. Der Weg zum Kreuz beginnt nicht damit, dass Jesus auf diese Welt kommt. Jesus hat dieses Kreuz und den Willen seines Vaters von Anfang an im Blick. Als Kind mal beim Passafest in Jerusalem ist und von seinen Eltern dort vergessen wird im Tempel und sie ihn dann suchen, dann sagt er, wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein soll als 12-Jähriger. Schon da hat er die Perspektive, wer ist mein Vater? Was ist der Wille meines Vaters? Jesus weiß, dass sein Weg ans Kreuz führt. Und er legt Wert darauf, dass sich die Schrift erfüllt. Lesen wir doch nochmal nach. In unserem Text heißt es, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Vielleicht fragst du dich manchmal, warum ist denn die Bibel zuverlässig und Gottes Wort? Warum soll ich immer wieder in der Bibel lesen und mich davon prägen lassen? Wenn du Jesus diese Frage stellst und wenn du das Leben von Jesus beobachtest, dann wirst du merken, weil Jesus selbst das gemacht hat. Weil Jesus selbst Gottes Wort gelesen hat. Weil Jesus selbst darauf hingewiesen hat, dass sich die Schrift erfüllt. Weil es für ihn selbst Maßstab für sein Leben, Leiden und Sterben war und auch für seine Auferstehung. Als Jesus am Kreuz hing, da sagt er zum Beispiel, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er zitiert damit Psalm 22. Und auch noch andere Worte, die er am Kreuz sagt, sind Bibelzitate. Jesus war Bibelleser, natürlich des Alten Testamentes. Das Markus-Evangelium hat er noch nicht, die Paulusbriefe auch nicht. Nicht alle Bibelfragen lassen sich dadurch beantworten. Aber du wirst niemals auch nur eine Bibelstelle finden, wo Jesus sagt, Gottes Wort ist unwichtig, unbedeutend und du kannst es vernachlässigen. Im Gegenteil, er sagt, alles, was da drin steht, wird sich erfüllen. Er wirft den Schriftgelehrten und Pharisäern vor, ihr irrt euch, weil er weder Gott kennt noch die Schrift oder die Kraft Gottes kennt noch die Schrift. Und er legt Wert darauf, dass sich die Schrift erfüllen muss. Uns interessiert jetzt natürlich brennend, welche Schriftstellen Jesus da gemeint hat. Und wir merken, dass die Evangelisten da sehr zurückhaltend sind, das zu erklären. Ja, es gibt zum Beispiel im Matthäus-Evangelium gibt es ja viele Stellen, wo es heißt, das geschah damit erfüllt würde, was da und da steht. Ich werde gleich noch ein konkretes Beispiel nennen, aber einfach nur, um nochmal zu verdeutlichen, dass Jesus da tatsächlich davon überzeugt war, dass Gottes Wort, das so lehrt, ist eine Stelle im Lukas-Evangelium, in Lukas 24, bei den Emmaus-Jüngern. Sonst vor Augen halten, dass als er mit ihnen auf dem Weg ist, als er mit ihnen wandert und sie ihm erzählen von Jesus, der gestorben, von dem, der gekreuzigt wurde, da Da sagt Jesus zu ihnen, obwohl sie ihn ja noch nicht erkannt haben, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei den sämtlichen Propheten. Da wären wir gern dabei gewesen. Ein bisschen können wir das. Dadurch, dass wir das Zeugnis der Evangelisten haben, dadurch, dass wir Apostelgeschichte und auch die Paulusbriefe haben und sehen, wie sie den Tod von Jesus auf das Alte Testament beziehen. Eine der wenigen Stellen, wo Jesus selber das Alte Testament bezieht, ist bei der Einsetzung des Abendmahls in Markus 14, Vers 27. Bei der Verleugnung von Petrus ist es. Da zitiert er Sacharja 13, Vers 7. Hier Markus 14, Vers 27 heißt es, unterwegs sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet alle an mir irre werden, denn es heißt, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden auseinanderlaufen. In unserem Text heißt es, oder? Alle verlassen sie ihn, sie fliehen. Das trifft ein. Und das, was Jesus hier verwendet, ist ein Zitat aus Sacharja 13, Vers 7. Schwert, stürze dich auf meinen Hirten, auf den Mann, der mir nahe steht, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Töte den Hirten, sodass die Schafe auseinanderlaufen. Sogar die Schwachen in der Herde werde ich nicht verschonen. Das ist eine dieser Stellen, die Jesus sagt, die muss ich erfüllen. Und eine andere Stelle, die viele Parallelen hat und die immer wieder dazu verwendet wird, gerade im Neuen Testament, um den Tod von Jesus zu erklären, ist Jesaja 53. Da heißt zum Beispiel in Versen 7 bis 9, er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldet er alles schweigend ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Warum stirbt Jesus für mich? Warum stirbt Jesus für dich? Weil damit das erfüllt wird, was in der Schrift vorausgesagt ist. Weil damit Gottes Plan verwirklicht wird. Weil damit Gottes Liebe zum Ausdruck kommt. Im Epheserbrief, die Stelle habe ich jetzt nicht hier, im Epheserbrief lesen wir in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadliches Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Von allem Anfang an. Jesus stirbt am Kreuz wegen der Feindschaft der Juden, wegen der Ablehnung, die er in seinem eigenen Volk erfährt. Aber das ist nur ein Aspekt, wie sich die Voraussagen der Schrift erfüllen. Viele andere Aspekte gibt es und Jesus sagt, es muss so geschehen, damit erfüllt wird, was Gott vorausgesagt hat. Und der dritte Grund, darüber haben wir auch in der letzten Predigt schon ein bisschen geredet, aber es wird auch hier nochmal deutlich, es ist der Wille des Vaters. Jesus hat in der Gebetszeit damit gerungen, hat gesagt, ich habe Angst vor diesem Weg. Er hat gezittert. Er hat dreimal gebetet, ob dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen kann und hat gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und letztlich kommt der Verräter und die Geschichte nimmt seinen Lauf, weil der Vater es will. Und auch das zieht sich durch das Markus-Evangelium. Das ist nicht einfach nur die Konstellation der Geschichte, dass die Feindschaft sich zwischen ihm und den Juden entwickelt hat und er zum Opfer eines politischen Komplotts wird. Opfer moralischer Intrigen, politischer Intrigen, sondern am Ende ist es der Wille des Vaters. Die Leidensankündigungen Jesu im Markus-Evangelium stehen in Markus 8. Wisst ihr, es sind drei Stellen, ganz einfach zu merken. Bibelkunde. Markus 8, 9, 10. 8, 9, 10 und immer in den 30er Versen. Mehr müsst ihr euch gar nicht merken, wenn ihr die Leidensankündigungen sucht in eurer Bibel. Markus 8, 9, 10, dreimal weist Jesus darauf hin. Zum Teil sehr detailliert, zum Teil ganz pointiert. Er sagt, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. In Markus 9 heißt es, Jesus wollte, hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben und sie werden ihn töten, doch drei Tage nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Markus 10, noch sehr viel anschaulicher und ausführlicher. Sie waren auch auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Das sind drei Stellen, aber es gibt noch viel mehr Stellen. Als er vom Berg der Verklärung herunterkommt, sagt Jesus, dass er auferstehen wird. Die Jünger verstehen es nicht. In der Passionswoche spricht er immer wieder davon. Er spricht vom Verrat. Und er weiß, das ist der Wille des Vaters. Wenn du das Kreuz verstehen willst, dann musst du deinen Blick zunächst auf den Vater richten. Wenn du das Kreuz verstehen willst und es für dich vielleicht auch eine Herausforderung ist, zu glauben, dass das wirklich genügt, was Jesus da getan hat, dann musst du auf die Pläne des Vaters schauen. Wenn du mit dem Kreuz ringst, und du bist nicht der Einzige, wenn du es nicht verstehst, dann musst du dir bewusst machen, der Weg zum Kreuz beginnt nicht im Herzen der Juden, sondern im Herzen des Vaters. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn Jesus diesen Weg gegangen ist, im Vertrauen darauf, dass sein Vater ihn führt, und wenn Jesus diesen Weg gegangen ist, im Vertrauen darauf, dass sich darin das erfüllt, was Gott versprochen hat, dann ist die Frage, hast auch du ein Ja zu diesem Weg? Bist du bereit zu hören, was Gott geplant hat für dich? Der Plan Gottes endet nicht mit dem Kreuz. Aber der Tod Jesu für uns am Kreuz ist wesentlicher Teil von Gottes Plan. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um Beifall zu bekommen und Fans zu generieren, sondern in Markus 10 sagt er, um sein Leben zu geben als Lösegeld für dich. Wenn du Gottes Liebe verstehen willst, dann musst du dich aufmachen, das Ärgernis des Kreuzes zu verstehen. Und Gottes Herz anschauen dabei. Wenn du verstehen willst, warum stirbt Jesus für mich, dann beginnt es nicht damit, dass du jeden Tag die Bibel liest, sondern damit, dass du betest, Herr Jesus, Vater, zeig mir dein Herz. Lass mich deinen Plan verstehen. Lass mich durchdringen zu deiner Liebe, die es offensichtlich nicht ohne dein Kreuz gibt. Lass mich dein Wort verstehen. Dann musst du anfangen zu vertrauen, dass Gott auch am Kreuz keinen Fehler gemacht hat. Und dann musst du bereit sein, Gottes Gedanken zu denken und nicht darauf warten, dass Gott dir die Intelligenz seines Gedankens beweist. Denn das Kreuz ist nicht intelligent. Das Kreuz ist ein Skandal. Das Kreuz ist traurig und brutal. Das Kreuz ist nicht schön. Aber es ist Gottes Wille. Es ist Gottes Weg. Es ist Gottes Entscheidung. Es ist Gottes Liebesbeweis. Es ist Gottes Herz, was dort sichtbar wird. Bei der nächsten Predigt gehen wir weiter, aber ich möchte gern beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns gezeigt hast heute Morgen ganz neu, dass du bereit bist, diesen Weg zu gehen und dass dieser Weg kein Zufall ist, sondern vorherbestimmt, gewollt. Danke, Herr, dass du auch uns gewollt hast. Danke, dass dein Tod am Kreuz uns gilt. Und auch wenn wir heute Morgen davon wenig gesprochen haben und vielleicht noch weniger verstanden haben, wollen wir uns aufmachen, diesen Weg mit dir zu gehen. Herr Jesus, ich möchte bereit sein, dir zu vertrauen. Und ich möchte selbst und ich möchte, dass wir das besser und tiefer begreifen, dass in diesem Garten in Gethsemane das geschieht, was dein Vater möchte, was du, Vater, möchtest. Und wir sehen da jemand in Schwachheit. Wir sehen jemand verhaftet und ausgeliefert. Aber wir sehen, dass hinter dieser Schwachheit dein Wille steht, Vater. Und wir beten darum, dass wir die Kraft und die Kraft deines Kreuzes, Herr Jesus, dass wir die neu erfahren. Und dass wir die Wahrheit des Kreuzes besser verstehen. Und dass du uns hilfst, deine Gedanken zu denken. Und uns zeigst, warum dahinter sich die Weisheit Gottes offenbart. Danke, Herr Jesus, für diesen Morgen, wo wir sehen, wie du bereit bist, für uns zu sterben. Wie du dich festnehmen lässt und uns auslieferst, dich auslieferst. Danke, Herr Jesus, dürfen wir auch diese Schwachheit in deinem Leben sehen. Und danke, dürfen wir auch aus heutiger Perspektive schon wissen, in dieser Schwachheit offenbart sich dein Sieg. Amen. Als ich hier so gesessen bin, habe ich gedacht, ich finde, die Predigt war nicht provokativ.